Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Als Hans-Jürgen Bartsch diese Sendung vorbereitet hat, da ist ihm ein Mini-Gedicht in den Sinn gekommen, das schon total alt ist. Lange vor Mario Barth, Bülent Ceylan und Martin Schneider, da lebte doch, wie hieß er noch? Heinz Erhardt. Und der hat diese Zeile geprägt. Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet's auch bei Strolchen in einer solchen. Und jetzt mache ich mal, was ich nicht darf, weil mir jeder Wissenschaftler an die Kehle gehen würde. Aber irgendwie muss ich's ja plastisch im Rundfunk erklären. Also, das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Soweit ist es noch klar und unangreifbar, denn das wissen wir aus der Schule. Wenn sich eine Zelle die ersten Male teilt, sind alle Zellen absolut identisch. Erst später, wenn wir mehr als 8 Zellen haben, wird sie immer spezieller. Die Haarzelle, die Hautzelle, die Leberzelle, alles, was wir zum Leben brauchen. So, jetzt haben wir nach der Mendelschen Vererbungslehre gelernt, dass uns prägt, was über die Keimbahn weitergegeben wird, also durch die Verschmelzung von Samen und Eizelle. Auf diese voll bewiesene Genetik kommt inzwischen aber noch eine andere Wissenschaft obendrauf, die Epigenetik. Müsst ihr euch vorstellen wie ein Add-on auf eurem Smartphone. Und dieses Add-on könnte aus dem Verhalten und den Umweltbedingungen resultieren, denen eure Vorfahren ausgesetzt waren. Daran wird also immer intensiver geforscht. Die Epigenetik boomt. Bei eineiigen Zwillingen zum Beispiel weiß man, dass solche Erlebnisse und Bedingungen Moleküle in den Zellen verändern. Das heißt also, die Zwillinge verfügen über sogenannte DNA-Methylierungen in ihren Zellen. Wohlgemerkt nicht durch die klassische Vererbung ausgelöst. Heißt das nun, Mensch A könnte ins Bundeskanzleramt einziehen, wenn seine Vorfahren glücklich, stabil und hochgebildet waren? Und Mensch B landet, wie bei Heinz Erhardt, womöglich im Gefängnis, weil seine Mutter mitten in der Schwangerschaft schlimmsten Kriegsgräueln in Aleppo ausgesetzt war und er in der Folge gesellschaftlich abrutscht? Nein, soweit sind die Epigenetiker noch lange nicht. Beim Menschen nicht. Bei Pflanzen lassen sich solche Prozesse aber bereits sehr wohl wunderbar steuern, indem man sie zum Beispiel großen Stresssituationen aussetzt.
Was prägt uns mehr, Erbe oder Umwelt? Die Epigenetik lehrt uns eigentlich, dass diese Diskussion obsolet ist.
Wir haben wirklich nur eine Spitze vom Eisberg, die wir kennen und wissen.
Neugeborene eineiige Zwillinge sind epigenetisch unterschiedlich.
Die Epigenetik sitzt oben auf der DNA drauf.
Hier spiegeln sich im Grunde die Erfahrungen aus dem Mutterleib wieder.
Was die Zelle gelernt hat, kann sie auch weiter vererben.
Dann kann ich hingehen und ein beliebiges Gen ausschalten.
Natürlich sind die Gene, das bestreitet ja keiner, sind die Basis von allem und sind absolut mächtig und wichtig.
Warum werden wir, je älter wir werden, anfälliger für Krebs?
Da wirken Tausende von Genen zugleich.
Wie wichtig ist die Vererbung für die Definition der Epigenetik?
Weil das alles so hochkompliziert ist, was wir gerade in Bruchstücken gehört haben, brauchen wir gleich 2 Hörsaalsendungen und mehrere Wissenschaftler, die uns das genauer erklären als ich, der ich die saloppe Methode gewählt habe. Eine hochfachmännische Einführung in die Epigenetik gibt uns daher jetzt erst einmal Professor Jörn Walter. Er ist seit 2000 Leiter der Genetik an der Universität des Saarlandes. Einer seiner Schwerpunkte ist die Epigenomik, um die es uns an diesem Wochenende geht. Ich melde mich danach wieder.
Wir befinden uns im sogenannten postgenomischen Zeitalter. Das Genom ist entschlüsselt, meinen wir zumindestens. Ich glaube, wir sind da schon einen Schritt zu weit gegangen in unserer Idee, dass wir das Genom wirklich schon verstehen. Wir können die Basen lesen, aber dass es entschlüsselt ist, da sind wir weit von weg. Und die Epigenetik spielt dabei eine ganz große und wichtige Rolle. Unter anderem haben wir zusammen mit einem Kollegen im Jahr 2000 den ersten Epigenetik-Schwerpunkt in Deutschland damals gegründet von der DFG. Das war weltweit der erste Verbund, Forschungsverbund in der Epigenetik. Mittlerweile sind die USA meilenweit von uns entfernt und die Engländer auch mit ihrer Forschung. Leider sind wir ein bisschen langsamer gewesen, warum auch immer. Fragt man sich manchmal, warum man solche Dinge verschläft. Aber das ist ein anderes Thema. Bevor ich jetzt in die Epigenetik komme, einen kleinen Exkurs in unser Genom. Unser Genom bildet die Grundlage für die Informationsspeicherung und deren Weitergabe. Also jedes Leben, jede Information für Leben ist genetisch determiniert. Es muss letztendlich genetisch determiniert sein, weil letztendlich aus den Genen raus die Stoffe produziert werden, die RNAs, die Proteine produziert werden, die unser Leben ausmachen. Und die Weitergabe erfolgt auf der Basis der Abfolge dieser Gene, der Genome, der Basen, in Form von Vererbung, so wie wir das aus der Vererbungslehre kennen. Wir wissen für unser menschliches Genom, dass wir ungefähr 25.000 Informationseinheiten in unserem Genom haben. Die sind identifiziert. Identifiziert heißt, sie haben einen Namen. Das bedeutet nicht, dass alle eine Funktion wirklich zugewiesen haben, aber sie haben einen Namen. Und dazu haben wir noch weite Bereiche des Genoms, die überhaupt noch nicht funktionell erschlossen sind. Also große Bereiche unseres Genoms sind immer noch informationelle Wüste für uns. Wir kennen die Basenabfolge, aber wir wissen wirklich nicht ganz genau, was in ihnen passiert. Und die Nutzung der Gene, die wir kennen, für die Steuerung komplexer Lebensprozesse, für die Entwicklung, für die individuelle Ausprägung und für das Altern, sind nur bedingt bisher verstanden. Das heißt, wir haben wirklich nur eine Spitze vom Eisberg, die wir kennen und wissen und wie es funktioniert. Und es gibt eine Menge tolle Forschung, die dazu beiträgt und täglich wird das Wissen mehr. Aber wir brauchen teilweise auch neue konzeptionelle Ansätze, um dieses Wissen besser einordnen zu können. Nur das Sammeln von Daten alleine nützt nichts, sondern wir brauchen intelligente Hypothesen und Interpretationsmöglichkeiten, um dieses Wissen halt auch funktionell erklären zu können. Und die Erforschung epigenetischer Prozesse trägt dazu bei, dieses Verständnis grundlegend zu erweitern. Was ist Epigenetik? Epigenetik ist die griechische Präfix epi zu Genetik, auch einem griechischen Wort, bedeutet so viel wie Vererbung oberhalb der Genetik mit dem Unterton zusätzlich zum Genom. Was sind epigenetische Modifikationen? Modifikationen bedeutet, es wird etwas modifiziert. Es wird etwas nicht so verändert, dass es komplett weggenommen wird, sondern es wird nur verändert in seiner Form, in seiner Gestalt. Und epigenetische Prozesse beruhen auf Modifikationen des Erbguts. Sie sind zusätzlich gesetzt und sie können auch wieder entfernt werden, ohne dabei die Kerninformation des Erbguts zu verändern. Das heißt, wir haben eine genetische Blaupause, die bleibt unverändert, die hat jeder individuell. Und auf dieser Blaupause gibt es einen zweiten Übercode, der letztendlich zur Interpretation des Genoms mit beiträgt. Im Umkehrschluss nützt uns diese Interpretation, um das Genom besser zu verstehen. Das heißt, wir können diese Information nutzen, um das Genom auch funktioneller zu interpretieren. Die Modifikationen werden entweder direkt an der Desoxyribonukleinsäure, der DNS, den Basen, den vier Basen, die wir kennen in der DNS, A, D, G, C und T, angebracht. Und zwar da in diesem Fall bei uns Menschen nur an einer Base, nämlich nur an dem Zytosin. Oder an den Proteinen, die die DNS verpacken, in Chromosomen. Ich glaube, jeder von Ihnen hat schon mal den Begriff Chromosomen gehört. Das sind färbbare Körperchen, die im Kern vorkommen und die DNS enthalten, aber die auch viel Proteine enthalten. Das heißt, unsere Erbsubstanz ist verpackt in Proteinkomplexe. Und diese Proteinkomplexe können modifiziert sein. Beide zusammen, die Modifikation an der DNS und die Modifikation an den Gerüstproteinen, regeln die Verpackung der DNS und so auch das An- und Abschalten von Genen. Was sind jetzt diese epigenetischen Modifikationen genau? Vielleicht, um uns zu verdeutlichen, wofür das eigentlich auch ganz wichtig ist, ist der Satz, 1,80 Meter DNA werden in jedem Zellkern von ungefähr einem Hundertstel Millimeter verpackt. Das heißt also, 1,80 Meter müssen so zusammengepackt werden, dass sie in einen Hundertstel Millimeter reinpassen. Das passiert dadurch, dass die DNA aufgewunden wird in Perlenstrukturen. Das sind Gerüstproteine, von denen ich gesprochen habe, um die die DNA drumherum gewickelt wird. Jetzt haben diese Gerüstproteine ja erstmal überhaupt eine inerte Substanz. Die DNA ist drumherum gewickelt. Wie können die funktionell sein? Funktionell werden können die, indem an ihnen zusätzliche Veränderungen angefügt werden, die sie klebriger oder weniger klebrig machen, die sie dichter verpackt oder weniger dicht verpackt machen. Und eine zusätzliche Information dazu ist die Veränderung, die auch direkt an der Erbsubstanz stattfindet, in Form einer ganz simplen Methylgruppe, ein Kohlenstoff mit drei Wasserstoffen, die da angebracht werden. Beide zusammen Modifikation der DNS, Modifikation der Gerüstproteine sind wichtig. Wäre schön, wenn die Welt so einfach wäre. Sie ist noch ein bisschen komplizierter. Und das heißt, die Übersetzung der DNS in eine RNS, in ein Protein, ist das sogenannte zentrale Dogma der Molekularbiologie, dass diese RNS-Moleküle auch ganz andere Funktionen haben, nämlich die Funktion, die DNA an bestimmten Stellen dazu zu bringen, entweder weniger oder mehr kondensiert zu sein. Das heißt, diese kleinen Botenmoleküle haben quasi so eine Art Zielrichtungsfunktion. Sie zeigen, an welchen Stellen was passieren kann. Und sie haben gleichzeitig noch eine Funktion, auf die ich später nicht mehr zu sprechen komme, die aber sehr interessant ist. Sie können nämlich diese Botenwirkung sogar von einer Zelle zur nächsten transportieren. Das heißt, sie können sogar quasi Fähren sein von epigenetischer Information in ferne Sphären eines Organismus. In Pflanzen ist das möglich, bei uns Menschen ist das noch nicht so nachgewiesen. Jetzt können wir mit modernen Methoden unser Genom abscannen und können jede dieser Modifikationen, die wir jetzt kennen, einfach entlang des Genoms abwandern. Und wir können quasi ein Bild machen, wie sieht denn die Landschaft, wie sieht die Topologie dieser Modifikation aus, die Topologie dieser Modifikation, dieser Modifikation, dieser Modifikation. Manche von denen sind ganz flächig, manche sind punktuell, manche sind auf Gene ausgerichtet, die aktiv sind. Und wenn wir jetzt unser Genom, unsere Zellen abwandern, dann sehen wir, dass offensichtlich da immer ein ganz gewisses Muster entsteht. Jede Zelle hat ein gewisses Muster. Wir haben in unserem Körper aus einer Stammzelle, nämlich aus der Eizelle, die befruchtet wird von dem Spermium, einen vielzelligen Organismus, der entsteht. Dieser vielzellige Organismus, der hat Blutzellen, der hat Zellen, die zum Beispiel Sekrete produzieren, der hat Nervenzellen, Muskelzellen und so weiter. Jede dieser Zelle muss ein bestimmtes genetisches Programm benutzen. Damit sie dieses genetische Programm benutzen kann, muss sie offensichtlich Gene ablesen und Gene nicht ablesen. Und wie macht sie das? Dass halt bestimmte Gene stumm gesetzt sind und andere aktiv sind. Und unser Körper besteht aus ca. 300 verschiedenen Zelltypen. Jeder Zelltyp hat sein eigenes epigenetisches Programm und wir bezeichnen das als das Epigenom. Aus dem Genom entstehen also hunderte verschiedene Epigenome. Wenn wir uns die moderne Epigenomforschung angucken, je tiefer wir reingucken, umso mehr Überraschungen erleben wir. Teilweise sind Zelltypen nicht unbedingt das, was wir uns mal darunter vorgestellt haben. Wir lernen immer mehr, wie unterschiedlich Zelltypen im Kontext sein können. Das heißt, eine Zelle, die an einer bestimmten Stelle im Organ sitzt oder im Körper, die eigentlich identisch sein sollte zu einer anderen Zelle an einer anderen Stelle, kann auch unterschiedlich sein. Und das ist spannend. Wozu ist das Ganze gut? Die Epigenetik hat die Bedeutung, dass wir über sie die Entwicklung steuern, dass wir über sie aber auch bestimmte Aspekte der Vererbung steuern können. Das heißt, bestimmte Modifikationen, bestimmte Veränderungen werden in die nächste Generation weitergegeben. Nicht jede Modifikation, ganz bestimmte. Und bei uns Menschen ist das auch ein sehr stark debattiertes Gebiet, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Wir wissen auch, dass Gene immer offensichtlich etwas mit Anpassung zu tun haben. Vor allen Dingen im Pflanzenbereich finden Anpassungen statt, die an den Standort gekoppelt sind. Und da spielen epigenetische Anpassungen eine große Rolle. Die Biene, die sehr, sehr einfach angepasst ist an unterschiedliche Sozialstrukturen, die sie im Verlauf ihres Lebens hat. Sie ist eine Arbeiterin, sie ist eine Fliegerin, sie muss an den Bienenstock bewachen. Und diese physiologischen Veränderungen, die stattfinden in der Biene währenddessen, sind massiv. Und sie gehen einher mit Genprogrammveränderungen und die werden epigenetisch gesteuert, einschließlich des Ausbildens einer Königin. Also Gene stehen in der Kommunikation mit der Epigenetik und der Umwelt und letztendlich interessiert uns natürlich, was trägt es dazu bei, wann Fehlentwicklungen auftreten und wann treten Erkrankungen auf. Das interessiert uns Menschen bei unserer Forschung sehr, sehr stark und daran forschen wir natürlich auch mit Hochdruck. Die Bedeutung der Epigenetik. Epigenetik steuert die normale Entwicklung des Organismus. Ohne epigenetische Enzyme, ohne epigenetische Steuerung keine normale Entwicklung eines Organismus. Absolut undenkbar. Das bedeutet nicht, dass das der heilige Gral der Entwicklung ist. Es ist ein Beispiel, ein Beitrag, aber ein wichtiger, essentieller Beitrag. Ein ganz wichtiger Aspekt der Epigenetik ist ihre Nachhaltigkeit und ihr langlebiges Gedächtnis von Zellen. Wir wissen mittlerweile, dass einige Immunzellen jahrzehntelang mit bestimmten epigenetischen Gedächtnis ausgestattet sind. dass unsere Nervenzellen uns unser Leben lang begleiten und ein bestimmtes Gedächtnis haben. Und dass wir Stammzellen in unserem Körper haben, die ein bestimmtes epigenetisches Programm brauchen, damit sie funktionieren und weiter Stammzellen bleiben. Ansonsten kann nichts erneuert werden. Wir wissen, dass es eine Auswirkung der Umwelt auf unsere Gene gibt und wir beginnen zu verstehen, wie das funktionieren kann. Und wir sehen, dass es Prozesse gibt, die eine gewisse Vererbung über Generationen hinweg erlaubt. Bei Pflanzen sicher abgesichert, bei uns Menschen ein immer noch sehr starker Punkt der Debatte. Die Epigenetik erweitert bisher Konzepte der Genetik und Zellbiologie. Also Konzepte, die wir bisher hatten der Genetik, Mendelsche Regeln, greifen nicht komplett. Und vieles haben sich auch die Genetiker, die Mendel angewandt haben, ausgedacht, um sich den Mendel zu erklären. Sie haben zum Beispiel von variabler Expressivität des Erbgangs gesprochen und von variabler Penetranz. Das heißt, sie haben davon gesprochen, dass zwar das Gen vererbt wird, aber man sieht nichts. Und dann sieht man es mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, oder man sieht es mal und mal nicht. Und man konnte sich nicht erklären. Und ich denke, dass die Epigenetik dazu Erklärungen liefert. Sie macht auch Erklärungen für die Entstehung und den Verlauf von Erkrankungen. Da insbesondere natürlich Erkrankungen, die uns sehr nahe stehen, wie zum Beispiel Krebserkrankungen. Für den Ablauf natürlicher Prozesse der Entwicklung und des Alterns. Wir sehen, dass im Verlauf des Alterns sich ganz charakteristische epigenetische Profile verändern. Ich sage es immer wieder und ich glaube, das ist auch faszinierend, diese Überlegung. Wenn Sie mir ein bisschen von Ihrer DNA geben und ich kann ein epigenetisches Profil davon herstellen, kann ich Ihnen sagen, auf 5 Jahre genau wie alt Sie sind. Ohne dass ich von Ihnen ansonsten was weiß. Und das liegt einfach daran, dass bestimmte Muster sich im Lauf der Entwicklung offensichtlich so verändern, dass ich daraus ein biologisches Alter ablesen kann. Man kann auch Überlegungen anstellen, was ist biologisches Alter und was ist kalendarisches Alter. Das sind auch 2 unterschiedliche Dinge. Und die epigenetische Anpassung und Anpassbarkeit an die Umwelt beginnen wir zu verstehen. Was sind denn eigentlich Mechanismen, die das erlauben? Epigenetische Daten und Mechanismen eröffnen ein neues Verständnis unserer Genome und der zellspezifischen Steuerung. Sie erlauben eine genauere Diagnostik, eine präzisere Diagnostik von Erkrankungen. Sie bieten neue Ansätze für die Entwicklung neuer Medikamente und Therapieformen und die Verbesserung von Züchtungsergebnissen. Das heißt, wir verstehen manchmal auch, warum bestimmte Züchtungen nicht funktionieren oder warum in der ersten, zweiten, dritten, vierten Generation plötzlich die Phänotypen, die wir rauszüchten wollten, verloren gehen, warum die sich verändern. Die epigenetischen Daten dienen am Schluss auch möglicherweise zu neuen Ansätzen für einen schadstoffarmen Pflanzenschutz. Das heißt, wir können möglicherweise biologische Systeme benutzen, um hier halt auch Pflanzenschutz zu entwickeln, der nichts mehr damit zu tun hat, dass wir Chemie und Pestizide benutzen müssen. Könnte sein. Was wir festgestellt haben, ist Folgendes. Wir haben weltweit mal uns damit beschäftigt, in der Epigenetik, was wird printmedial eigentlich in welchem Land gecovert, wie man so schön sagt. Und ich hatte alle Artikel, die ich finden konnte in Deutschland, zu meiner kanadischen Kollegin geschickt. Und die hat sich alles durchgeguckt. Und die sagte dann am Schluss, Deutschland hat unheimlich viel, aber unheimlich wenig Themen. Also wir haben ganz wenig Themen und ganz tief diese Themen behandelt. Immer wieder die gleichen Themen. Immer wieder transgenerationelle Vererbung, immer wieder das Problem, ich bin, was ich esse und so weiter. Und weniger die Themen, die halt wissenschaftlich in anderen Ländern, in Kanada, in den USA, in Frankreich und England aufgenommen werden. Also viel breiteres Spektrum von Themen.
Professor Jörn Walter aus Saarbrücken mit einer Einführung in die Epigenetik. Gesprochen hat er am 20. März 2017 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sein Kollege Professor Christoph Plass wiederum sprach nur etwas später dazu, am 2. Mai des Jahres in München. Er erklärt uns, dass man zusätzlich zu dem, was Mendel wusste, jetzt auch weiß, wie man Gene an- und abschalten kann. Plass arbeitet am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg.
Meine Hoffnung ist natürlich, dass am Ende des Vortrags jeder sagt, ich habe ein bisschen was verstanden. Johann Gregor Mendel ist uns natürlich allen bekannt aus der Schule. Das ist der Begründer der Genetik. Vor einem Jahr haben wir ein großes Fest gefeiert. Das waren die 150 Jahre nach der Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln. Für mich und für die Genetiker und für viele Forscher eigentlich ein Meilenstein. Aber wie wir heute lernen werden, ist die Genetik im Grunde nicht alles. Es gibt noch etwas weiteres und das ist die Epigenetik. und das Zusammenspiel von Genetik und Epigenetik. Und das versuche ich Ihnen heute zu erklären. Trotzdem glaube ich auch, dass Gregor Mendel einer der Mitbegründer des Gebiets Epigenetik ist, obwohl er eigentlich gar nicht wusste, dass es das gibt. Aber ohne ihn wären wir heute nicht, wo wir wären. Für mich ganz beeindruckend und überzeugend ist, wenn wir uns überlegen, dass ein Mensch aus unterschiedlichen Zellen besteht, den Haarzellen, den Leberzellen, den Hautzellen, und in jeder Zelle ist das gleiche Erbgut, das gleiche Genom, wie wir das nennen. Wir schätzen, dass es ungefähr 200 unterschiedliche Zelltypen gibt. Und die Frage ist, wie kann man sich erklären, dass eine Zelle so spezialisiert wird? Das kann die Genetik nicht, weil genau die gleiche Erbinformation in jeder Zelle vorhanden ist. So, was reguliert dann die Spezialität der einzelnen Zellen? Wie kommt es von einer Zygote, einer befruchteten Eizelle, zu einem Embryo, zu einem entwickelten Menschen, und was passiert im Alter? Und hier kommt jetzt die Epigenetik rein. Es gibt eine zusätzliche Information in den Zellen, die das mitreguliert. Eineiige Zwillinge, wieder das gleiche Erbgut in jeder Zelle von jedem Menschen, von jedem Individuum. Trotzdem weiß man heute, dass es bei Zwillingen unterschiedliches Krebsrisiko gibt. Es gibt unterschiedliche Anfälligkeit für psychische Erkrankungen. Es gibt unterschiedliche Anfälligkeit für Asthma. Wie kann man sich das erklären? Die Genetik ist die gleiche. Und das ist etwas, was wir in der Epigenetik versuchen zu verstehen. Es gibt weitere Mechanismen, die regulieren, wann Gene an- oder abgeschaltet werden. Der eigentliche Begründer des Felds der Epigenetik war Konrad Waddington. Und der hat in einem theoretischen Artikel postuliert, dass es Zellen gibt, eine Zygote zum Beispiel, eine befruchtete Eizelle, die im Laufe des Lebens sich immer weiter spezialisiert und immer weiter Fähigkeiten sich aneignet, bis sie zu einer vollentwickelten Hautzelle, Haarzelle, Blutzelle geworden ist. Und diese Fähigkeiten, die diese Zelle sich angeeignet hat, die hat er epigenetische Muster genannt oder epigenetische Landschaft in den Zellen, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Eigentlich ein spektakulärer Befund und eine spektakuläre Arbeit. Viele der Vorträge von Epigenetikern zeigen genau dieses Bild, weil das eigentlich sehr schön veranschaulicht, was Epigenetik macht. Eine Zelle wird immer spezialisierter und wird bis zu einer voll ausdifferenzierten Zelle sich entwickeln. So, und damit sind wir dann auch schon bei der Definition von Epigenetik. Epi kommt aus dem Griechischen und heißt oben auf. Das hören jetzt die Genetiker nicht so gerne, aber die Epigenetik sitzt oben auf der DNA drauf. Epigenetische Veränderungen, und das ist jetzt fantastisch auch für die Klinik, sind Veränderungen, die Genexpression hervorrufen, ohne die DNA oder die Basensequenz zu verändern. Die Genetik bleibt die gleiche, aber die Genexpression verändert sich. Und was auch sehr wichtig ist, die epigenetischen Veränderungen, das, was die Zelle gelernt hat, kann sie auch weitervererben. Sie kann nach einer Teilung diese Informationen weitergeben. Und damit kommt jetzt ein Beispiel. Hier sind regulatorische Sequenzen, die sagen, das Gen wird angeschaltet. Und was wir in der Schule heutzutage schon lernen, ist, dass ein Gen transkribiert wird. Es wird eine Messenger-RNA gemacht und die wird in ein Protein translatiert, und das sind die Moleküle, die die Funktion ausführen. Und die Epigenetik, wenn man so will, ist jetzt der Schalter. Ein Schalter kann ein Gen an- oder abschalten, und der sitzt meistens am Anfang von einem Gen, kann aber auch weiter weg sein, in sogenannten Enhancer-Regionen, und kann ein Gen regulieren. Und diese Veränderungen, diese epigenetischen Veränderungen, nennen wir eine epigenetische Veränderung. So, und was ist dann das Epigenom? Das Epigenom ist jetzt die Gesamtheit aller dieser Schalter. Und wenn wir überlegen, dass in einer Zelle, in einer humanen Zelle, ungefähr 20.000 Gene vorkommen, dann gibt es mindestens 20.000 Schalter. wie auf einer Baustelle. Wir bauen gerade um. Die Elektrik ist freigelegt und überall sind die Kabel. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht mit dem Strom, aber so kann man sich das vorstellen. Jedes Gen hat einen extra Schalter und wir wissen heutzutage, dass es sogar mehrere Schalter gibt und dass es die Genexpression auch gedimmt werden kann, wie bei einem Lichtschalter, dass es unterschiedliche Expressionslevel gibt. Also eine fantastische Möglichkeit, mit der Erbinformation zu spielen. So, aber wir reden jetzt nicht über Elektrik, sondern das ist jetzt Wissenschaft. Epigenetik ist ganz einfach. Dazu zählt DNA-Methylierung. Die Methylgruppe ist eine CH3-Gruppe, die angehängt wird an das Cytosin. Cytosin ist eine Base in dem Erbgut. Und wenn eine Methylgruppe an das Cytosin gehängt wird, dann spricht man von DNA-Methylierung. Das ist einer der Schalter. Ist ganz einfach. Da braucht man nicht viel von Chemie verstehen. Wir kennen die Enzyme, die diese Reaktion machen. Das sind die DNA-Methyltransferasen, die ein Cytosin erkennen. Und da gibt es welche, die wichtig sind, wenn eine Zelle sich teilt. Die erkennen nach der Teilung, wo eine neue Methylierung wieder hinkopiert werden muss. Ich hatte davon gesprochen, dass eine Zelle die Information, die epigenetische Information kopieren kann, sodass die Tochterzelle die gleiche Information hat. Dafür ist dieses Enzym hier wichtig, DNMT1, die DNA-Methyltransferase 1. Und dann gibt es aber auch Enzyme, die neu Methylierung setzen können, die Schalter komplett neu in das Genom wieder reinsetzen können. Leider, wie das häufig so ist, ist in der Wissenschaft das alles noch ein bisschen komplizierter. Es gibt noch weitere Veränderungen, das sind die sogenannten Histon-Veränderungen. Und die Histone, das sind Proteine und Moleküle, um die die DNA gewickelt wird. Die DNA ist ein Strang, eine Sequenz, die ungefähr einen Meter lang ist und die muss natürlich in eine kleine Zelle kommen und wird da verpackt in den sogenannten Chromosomen. Und der Verpackungsgrad, der steigt und da spielen diese Histone eine große Rolle. Und diese Histone, die haben so kleine Schwänzchen, die rausgucken und auf diesen Schwänzchen gibt es auch wieder Veränderungen. Auch da kann eine Methylgruppe dran gehängt werden, aber auch weitere Veränderungen. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Diese Schwänzchen signalisieren nach außen hin, hier ist ein Gen, was möglicherweise in einer besonderen Art und Weise reguliert werden kann. Und man spricht auch von einem Histon-Code, einer Information, die sozusagen als zweites Layer obendrauf sitzt. Und um es jetzt wieder einfach zu halten, wir unterscheiden zwischen dem sogenannten Heterochromatin, das ist ein schwieriges Wort, hier sprechen wir einfach von kondensierter DNA, die Nukleosomen sind sehr eng zusammen, die DNA ist dicht gepackt auf den Nukleosomen und in dieser Konstellation gibt es bestimmte epigenetische Veränderungen, die sogenannten Histonveränderungen und die sagen, dieses Gen ist abgeschaltet. Hier gibt es keine Expression, der Schalter ist aus. Und natürlich gibt es dann auch das sogenannte Euchromatin. Hier sind die Nukleosomen weiter auseinander. Es gibt molekulare Maschinen, die diese Nukleosomen hin und her bewegen können. Und was wichtig ist, wir brauchen Platz, um dieses Gen anschalten zu können, den Schalter anschmeißen zu können. Das Gen wird exprimiert, so nennen wir das. Das heißt, die Histon-Modifizierungen haben sich verändert. Es werden andere Signale nach außen gegeben, die jetzt anzeigen, das Gen wird angeschaltet. Der Schalter ist jetzt umgeschmissen. Und damit haben wir diese beiden States, die hier uns einmal aus und an von einem Gen liefern. Epigenetik kann Gene an- oder ausschalten, das ist wichtig. Die eng zusammengeschobenen Nukleosomen, diese sogenannten regulatorischen Faktoren, können nicht an die DNA kommen und können das Gen nicht regulieren. Die können es nicht anschmeißen. Das sind die sogenannten Transkriptionsfaktoren. Das Gen bleibt abgeschaltet und die DNA ist methyliert an dieser Stelle. DNA-Methylierung findet man in diesen Regionen. Und das ist ein Marker für uns, dass das Gen abgeschaltet ist. Und was sehr wichtig ist, epigenetische Muster sind eine Kombination von DNA-Methylierung, von Histonveränderung und dann von den Nukleosomen, die hin und her geschoben werden. Das fassen wir unter Epigenetik zusammen. Und viele Gruppen, dazu zählen auch meine, fokussieren einfach auf DNA-Methylierung. Die DNA-Methylierung zeigt uns eigentlich an, wie der Status von einem Gen ist, ob es aktiv ist oder nicht. So, wofür ist jetzt die Epigenetik wichtig? Was uns vielleicht allen bekannt ist, ist die sogenannte X-Chromosom-Inaktivierung. In einer weiblichen Zelle haben wir zwei X-Chromosomen, in einer männlichen haben wir nur ein X- und ein Y-Chromosom. Das ist ungerecht. Also gibt es einen Mechanismus, um in den weiblichen Zellen ein X-Chromosom abzuschalten. Das ist Epigenetik. Epigenetik schaltet ein gesamtes X-Chromosom ab und das ist X-Chromosom-Inaktivierung. Das wurde schon vor über 60, 70 Jahren beschrieben. Und kann man auch in den Zellen sogar sehen als sogenannte Barkörperchen. Das Chromosom ist hochkondensiert und kann man sogar dann zytogenetisch nachweisen. Wir haben schon über gewebspezifische Genexpressionen geredet. Eine Hautzelle exprimiert andere Gene als eine Leberzelle. Wir brauchen andere Enzyme, wir haben andere Funktionen. Also wird das über Epigenetik, unter anderem Epigenetik, reguliert. Wir sind sehr interessiert an Zellalterung. Was passiert in alternden Zellen? Warum werden wir, je älter wir werden, anfälliger für Krebs? Wir glauben, das hat auch was mit Epigenetik zu tun. Da sind Muster, die sich etablieren und einschleichen, aus denen wir nicht wieder rauskommen und die dann irgendwann auch das Risiko erhöhen, Krebs zu entwickeln. In Krebs, wie häufig findet man eine Mutation, eine Veränderung oder Ausschalten von Enzymen, die wichtig sind für die Epigenetik? Und wir haben besprochen, es gibt die Histonmodifizierung, die Chromatin-Remodeling-Prozesse, das Hin- und Herschieben der Nukleosomen und es gibt DNA-Modifikationen. Olga ist auf die Zahl ungefähr von 1000 Genen gekommen, die wichtig sind in der Regulierung von epigenetischen Prozessen. Und hat dann die Frage gestellt, in Krebs, wie häufig sind diese Gene inaktiviert? Eine Mutation in einem Gen kann zu Krebs führen. Und das sind fast 80% aller dieser Gene sind in irgendeiner Art und Weise in irgendeinem Tumor verändert. Das zeigt schon die Bedeutung der Epigenetik auch für Krebs. Es gibt Veränderungen in der Epigenetik und wir wechseln jetzt im Thema vom Normalen Richtung Krebs. Sie merken das und überlegen jetzt, was hat die Epigenetik für eine Rolle in der Krebsentstehung und in dem Wachstum von Tumorzellen. Wir unterscheiden hier bei Krebs zwei Arten der Veränderung, den sogenannten Onkogenen, Gene, die aktiviert werden, die normalerweise nicht aktiv sind und die dazu führen, dass eine Zelle verstärkt wächst. Das ist wie bei einem Auto das Gaspedal. Wenn man da richtig drauf tritt und das Auto nicht unter Kontrolle hat, dann knallt es irgendwann. Dann gibt es Veränderungen in den sogenannten Tumorsuppressor-Genen. Das sind die Gene, die normalerweise der Zelle sagen, bis hierhin und nicht weiter. Du darfst nicht weiter wachsen. Warum wächst eine Hautzelle nicht unkontrolliert? Es gibt also Bremsen, wenn man so will, in dem Beispiel Auto. Das sind die sogenannten Tumorsuppressor-Gene. Die werden normalerweise abgeschaltet im Krebs oder sind verändert über eine Mutation. Wir wissen aber auch, dass epigenetische Schalter da umgelegt werden können, die dazu führen, dass diese Tumorsuppressor-Gene abgeschaltet sind. Und dann fährt das Auto unkontrolliert durch die Gegend. Das heißt also, unser Verständnis, wie entsteht Krebs, ist relativ einfach dargestellt. In einem normalen Gewebe, in einer normalen Zelle kommt es zu einer Veränderung in einem dieser Gene, Onkogene, einer Aktivierung oder einer Unterdrückung der Tumorsuppressorgene und das führt zu einem verstärkten Wachstum der Zelle. So, jetzt ist das natürlich der Blickwinkel der Genetiker, die sagen, irgendwas passiert in einer Zelle, eine Mutation, hervorgerufen durch Radioaktivität, durch Rauchen, durch was auch immer, ein Mutagen. Und diese Zelle fängt an, verstärkt zu wachsen und drängt die anderen normalen Zellen beiseite und es entsteht unkontrolliertes Wachstum. Das ist der klassische Blickwinkel, wie Krebs entsteht. Bei der Epigenetik ist das ein bisschen schwieriger. Wir sehen jetzt ja, wie wir kurz besprochen haben, ist, dass unterschiedliche Gewebe ein unterschiedliches Epigenom haben, unterschiedliche Expressionsmuster von Genen. Also wenn man so will, ist jede Zelle oder jeder Zelltyp hier unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel in die normale Lunge gucken, gibt es ungefähr 60 geschätzte unterschiedliche Zelltypen. Woher kommt denn aber jetzt der Lungenkrebs? Das ist wichtig, wenn man ihn behandeln will, wenn man neue Medikamente etablieren will. Ist wahrscheinlich nur ein Zelltyp, der betroffen ist. Und dieser Zelltyp hat jetzt ein bestimmtes Epigenom, das nimmt er aber mit. Und das sehen wir dann in dem Tumor. Das reflektiert den Ursprung dieses Tumors. Das Ganze wird noch komplizierter. Wir haben auch Entwicklungsschritte, wir haben Zellen, die eine Differenzierung durchlaufen und sich weiterentwickeln. Stammzellen entwickeln sich ständig weiter zu neuen Blutzellen. Und auch diese machen eine ständige Reprogrammierung in dem Epigenom durch. Neue Gene müssen an- oder abgeschaltet werden. Und je nachdem, wann jetzt diese Transformation kommt, gibt es ein bestimmtes Epigenom. Das hat jetzt ganz enorme Bedeutung für Krebs, weil dadurch kann man unterschiedliche Krebsarten oder Subtypen, wie wir das sagen, auch erklären. Genetisch sind die vielleicht sehr identisch, aber im Epigenom, im Hintergrund, haben die unterschiedliche Expressionsmuster. Und das wird dann wiederum sehr wichtig für die Therapie. Spricht ein Patient an auf eine Behandlung oder spricht er nicht an? Das kann über diese unterschiedlichen epigenetischen Muster erklärt werden. Für einen Genetiker ist das völlig egal, welches Normalgewebe er nimmt. Da gibt es entweder keine Mutation oder es gibt die Mutation. Wichtig ist für die DNA-Methylierung, wo tritt sie auf? Wir haben schon von den regulatorischen Sequenzen gesprochen. Und sehr häufig findet man GC-reiche Regionen. Das sind die sogenannten CpG-Islands. Das ist ein Cytosin und ein Guanin zusammen, die da sehr häufig auftreten. Es gibt die vier Basen im DNA, im Erbgut. Und je nachdem, wie die verteilt sind, gibt es auch die sogenannten CpG-Inseln, diese Regionen, in denen sehr häufig CG-Dinukleotide vorkommen. Das sind die Sequenzen, die methyliert werden können. Es ist nicht nur das Cytosin, es ist nur das Cytosin, wenn es neben einem Guanin steht. Das ist jetzt nur ein kleiner Hinweis. Diese Regionen sind normalerweise frei von Methylierung, wenn das Gen aktiv ist. Aber es gibt auch viele andere Regionen im Genom, repetitive Sequenzen, von denen wir gar nicht so genau wissen, was die machen. Und die sind normalerweise hochmethyliert. Die sollen um Gottes Willen nicht aktiv sein. Retrotransposons, virale Sequenzen. Viele Forscher reden auch von Schrott im Genom. Und der muss irgendwie abgedeckt sein und inaktiv bleiben. Und der ist normalerweise stark methyliert. Es sieht aus wie Lutscher, Lollipops, sagen die Amerikaner. Methylierung in einem einzelnen CG. Das Genom selber hat ungefähr 28 Millionen von diesen CpG-Dinukleotiden. 28 Positionen im Genom, die möglicherweise methyliert werden können. Man kann auch drüber nachdenken über 28 Millionen kleine Schalterchen. Und wie messen wir die jetzt? Jetzt wird es ein bisschen spezialisierter, aber ich versuche das trotzdem noch so zu erklären, dass wir da auch wirklich was mit anfangen können. Es ist Dieter Weichenhahn, ein Wissenschaftler, der sich mit der Aufgabe befasst hat, wie misst man in einer Zelle 28 Millionen Datenpunkte und den Methylierungsstatus. Und eigentlich entweder ist Methylierung da oder nicht da. Aber ganz so einfach ist es leider auch nicht. Und er hat eine Technologie entwickelt, die nennt sich Tagmentation Based Whole Genome Bisulfide Sequencing. Das ist eine Technik, die bei uns im Labor etabliert worden ist, mit der wir den Methylierungsstatus in den 28 Millionen CpG-Stellen messen können. Das war ein ziemlicher Durchbruch für uns, weil wir mit sehr wenig DNA arbeiten können. Wir können mit aufgereinigten Zellen arbeiten. Wir können also ganz spezifische Fragen stellen. Und es ist basierend auf, was man heute Next Generation Sequencing nennt. Sie haben sicherlich schon gehört von den Sequenziermaschinen, mit denen man nach Mutationen sucht. Die setzen wir auch ein, um Methylierungsmuster zu detektieren. Und dann brauchen wir die talentierten Bioinformatiker. Ich bin Biologe, ich kann das schon nicht mehr, die jetzt mit diesen Informationen was anfangen. Und wir haben einen Pool von, sagen wir mal, 10.000 Zellen und sequenzieren jetzt. Und diese Maschinen schmeißen einfach diese Schnipsel, Sequenzschnipsel raus. Und wir haben dann die Aufgabe, also nicht wir, sondern unsere Bioinformatiker, diese Sequenzen wieder zu ordnen. Das sind dann pro Region, können das Hunderte oder Tausende von diesen Sequenzschnipseln sein, die wir hier messen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu der Ursprungszelle, Michael Chen. Und der hat postuliert, die Identifizierung der Ursprungszelle ist für Krebs von großer Bedeutung, da die Erklärung für das unterschiedliche Ansprechen von Krebstherapien, Krebssubtypen liegen könnte. Es gibt unterschiedliche Subtypen sprechen unterschiedlich auf die Therapie an. Michael Chen ist jemand, der mit Mäusen arbeitet. Die haben einen kleinen Vorteil. Die können tatsächlich diese Ursprungszelle rausfinden über sogenannte Lineage-Tracing-Experimente. Die können ganz bestimmte Markergene anschmeißen. Die Zellen werden grün und dann können die verfolgen, was passiert. Und das ist alles wunderschön. Das sind aber Mausexperimente. Das kann man natürlich nicht im Menschen machen. Ne? Was wir aber machen können mit humanen Proben, das sind Blutkrebsanalysen. Man kann natürlich Blutproben nehmen von Patienten oder auch von Normalen. Und das hat jetzt Chris Oakes gemacht bei uns, ein Postdoc, der jetzt auch Professor ist in den USA. Und der hat gesagt, er möchte gerne mal verstehen, was passiert während der Reifung von B-Zellen. Die B-Zellen sind sehr wichtig für die Immunabwehr. Es gibt einen starken Turnover von diesen Zellen und die Frage ist, was passiert mit der Epigenetik? Und auch hier haben die Forscher lange nicht gewusst, wo kommt eigentlich eine Leukämie? Wir kommen gleich noch drauf zu, die chronische lymphozytische Leukämie, wo kommt die eigentlich her? Was ist die Ursprungszelle? Und da war eine kleine Überraschung für uns. Was wir machen können, ist zum Beispiel, wenn wir dieses Epigenom kennen, dann können wir sogenannte Stammbäume erstellen von unterschiedlichen Zelltypen. Stammbäume heißt ja, was näher zusammensteht, hat größere Ähnlichkeit, wie man das von Familienstammbäumen kennt. Vater und Mutter stehen sehr nah bei den Kindern. Das kann man auch mit Zelltypen machen und Methylomen. Hier sind die Stammzellen, aus denen alle Blutzellen kommen. Hier sind die B-Zellen, die für die Immunabwehr wichtig sind. Und die Forscher haben lange geglaubt, dass hier diese naiven B-Zellen der Ursprung der Leukämien, CLL, sind. Aber der Abstand zwischen den naiven B-Zellen und den reifen B-Zellen, die eine Reifung durchgemacht haben, ist enorm groß. Das heißt, die Epigenetik hat sich schon sehr verändert in diesen Zelltypen. Und das hat Chris Oakes weiter analysiert. Das wird jetzt ein bisschen sehr technisch, aber was er gemacht hat, er hat nach naiven B-Zellen geguckt und hat versucht, unterschiedliche Stadien in der B-Zellreifung aufzureinigen, bis hin zu den Memory B-Cells. Das sind die Zellen, die dann auch die Antikörper produzieren. Und hat dann mit der Methode, die Dieter Weichenhahn entwickelt hat, die Methylierung gemessen. Und was er sehen konnte, ist, dass es Regionen gibt, die einmal eine Zunahme hatten von DNA-Methylierung. Es gibt Regionen, da gibt es einen Gewinn an Methylierung, die Methylierung steigt an und es gibt andere Regionen, und das sind also fast 70%, in denen die Methylierung runtergeht. Runter heißt für uns, Gene werden angeschaltet, es gibt eine Differenzierung, die Zellen werden neu programmiert, es passiert was. Und das kann man in so einem Stammbaum darstellen. In diesem Fall ist dieser Stammbaum fast wie eine Gerade. Es geht nur in eine Richtung. Es gibt keine Abzweigungen oder sowas. Es gibt von wenig Methylierung zu Hochmethylierung oder von hoher Methylierung zu wenig Methylierung. Das sind die Veränderungen, die wir sehen. Es gibt also nicht ein Rauf und Runter und hin und her, sondern das ist alles hochgeordnet, hochprogrammiert. Und wieder sieht man diese ganz diskreten Regionen, in denen sich was tut. Das sind diese regulatorischen, das sind die Schalter, in denen sich jetzt was bewegt. Das Gen wird angeschaltet. Es gibt Kombinationen von Schaltern. Das Ganze ist natürlich wesentlich komplexer. Aber wieder das gleiche Spiel, was wir vorher gesehen hatten. Und jetzt kommt die Frage, was passiert in chronisch-lymphatischer Leukämie oder CLL? Das ist die häufigste Leukämie, die wir sehen, kommt ungefähr in 5 von 100.000 Einwohnern im Alter von 30 bis 40 Jahren betroffen sind. Das Risiko steigt mit dem Alter. Bei 70- bis 80-Jährigen sind es schon 30. Also wieder der Alterungsprozess, der hier eine Rolle spielt. Was löst eigentlich CLL oder diese Leukämie aus, wissen wir nicht. Es gibt chromosomale Veränderungen, es gibt Mutationen, die beschrieben worden sind, aber es ist mehr dahinter. Da spielt noch was anderes eine Rolle. In dieser Erkrankung, in dieser chronisch-lymphatischen Leukämie, gab es vor ein paar Jahren einen Durchbruch mit einem neuen Medikament, Ibrutinib heißt das, was dazu führte, dass fast 80% oder 90% der Patienten in Remission gingen. Wenn wir jetzt diese Methylomprofile, und jetzt kommen wieder große Datensätze, jetzt sind unsere Bioinformatiker wieder gefragt, Methylom-Datensätze von CLL-Patienten uns anschauen. Wir haben hier Daten von 300 Leukämie-Patienten und wir haben hier wieder diese einzelnen Gensequenzen. Also Sie sehen schon wieder, es gibt wieder diese Gradienten von hoch nach runter und andersrum. Und was wir feststellen können ist, wenn das Methylom der Ursprungszelle in der Leukämie wieder vorhanden ist, müssten wir jetzt eigentlich rauskriegen, von welcher Zelle kommt die Leukämie. Und das hat Chris gemacht. Der hat also hier den Stammbaum genommen von den normalen B-Zellen und hat gefragt, wo kommen die Leukämien her? Jede Leukämie hat einen unterschiedlichen Ursprung. Jede Leukämiezelle ist anders. Je nachdem, in welchem Differenzierungsstadium die B-Zelle war, wird ein unterschiedliches Methylom mitgenommen und ist in der Leukämie mit messbar. Das hat enorme Bedeutung für die Klinik, weil die Expression von unterschiedlichen Genen im Hintergrund bedingt auch, wie ein Patient anspricht auf die Therapie. Wir haben jetzt einmal in der Leukämie das Methylom der Ursprungszelle, das ist eigentlich das Normale von der normalen B-Zelle. Irgendwas ist aber passiert, dass das gestoppt ist und in der Leukämie mit drin ist. Dann gibt es aber noch die Mutationen, die Olga beschrieben hat, die dann dazu führen, dass es noch weitere Veränderungen gibt. Und das können wir rausrechnen. Das wird mit Computern und Bioinformatik gemacht und wir können ganz spezifische Pathways jetzt rausrechnen, mit denen wir erklären können, was passiert eigentlich während dieser Leukämie, wenn eine Leukämie entsteht. Was aber ganz beachtlich ist, ist, dass wir diese Methylierungsveränderung in den B-Zellen haben. Einmal gibt es die, was wir Hypomethylierung, den Verlust von Methylierung nennen. Wir haben Hypermethylierung. Was aber wichtiger ist, wenn wir gucken, wie ein Patient auf eine Therapie, auf die Standardtherapie reagiert, dann sind die Patienten, in denen die Ursprungszelle näher an den reifen B-Zellen liegt, wesentlich besser dran als die, wo eine Transformation zu einer Leukämie früh entstanden ist. Da ist eine fast direkte Korrelation zu der Clinical Aggressiveness, wie wir das nennen. Die Leukämie ist mehr aggressiv, je früher in der B-Zellreifung die Transformation zu einer Leukämie stattgefunden hat. Und das liegt an dem Epigenom im Hintergrund. Das können wir dann wieder messen. Das kann man sogar mit einem einzelnen Methylierungsevent an einer einzigen Stelle messen. Und das sind so die Überlebenskurven, Kaplan-Meier-Curves. Damit können wir praktisch vorhersagen über den Methylierungsgrad, wie ein Patient auf eine bestimmte Therapie ansprechen wird. Das ist jetzt ein Beispiel von der CLL. Wir hoffen, dass wir das natürlich auch machen können mit anderen Tumorentitäten. Daran wird aber noch gearbeitet. Ich wollte dann die letzten Minuten damit verbringen, was hat eigentlich die Epigenetik für eine Bedeutung für die Therapie? Und ich hatte schon ganz zu Anfang erwähnt, epigenetische Muster verändern nicht die DNA-Sequenz. Das heißt, ein Gen ist ja gar nicht mutiert. Es gibt aber den Schalter. Wenn man dann eine Möglichkeit findet, diesen Schalter wieder zurückzustellen und das Gen wieder anzuschalten oder abzuschalten, was eigentlich aus sein soll, müsste man es schaffen, das Onkogen abschalten oder das Tumorsuppressorgen, die Bremsen wieder anstellen, müsste man es schaffen, eine Zelle dazu zu bewegen, aufzuhören zu wachsen und das als Therapie zu nutzen. Diese Idee, die stammt nicht von uns, die stammt von vielen unterschiedlichen Forschern in den USA. Hier in Deutschland wurde sie von einem Professor Michael Lübbert vor, ich glaube, fast 20 Jahren zum ersten Mal getestet. Sehr erfolgreich, wie man heute weiß. Es ist möglich. Wir verstehen nicht genau, was führt zu einer Methylierung von diesen Genen und Abschalten dieser Gene. Aber es gibt Medikamente, die sogenannten Hemmstoffe für DNMT. Wenn man dieses Molekül hemmt, dann kann die Zelle, wenn sie sich teilt, nicht mehr das Epigenom kopieren und es verliert zu einer Demethylierung und einer Aktivierung von einem Tumorsuppressorgen. Das ist die Idee dahinter und das funktioniert. Wie genau das molekular funktioniert, wissen wir eigentlich gar nicht, aber Michael Lübbert erklärt mir das immer und sagt, Christoph, wenn das funktioniert und wenn es den Patienten gut geht, dann setzen wir das auch ein, ohne 100% zu verstehen, wie das funktioniert. Für einen Biologen ist das sehr unbefriedigend. Wir sind natürlich dran und wollen genau verstehen, was da passiert. Was weiter sehr wichtig ist, diese Medikamente sind nicht so toxisch wie Chemotherapeutika. Man braucht oft mehrere Zyklen der Behandlung, bevor es überhaupt anspricht. Lange Zeit hat man mit viel zu hohen Dosen gearbeitet, man ist dann runtergegangen. Das war ein Erfolgskonzept von Michael Lübbert, der dann gesagt hat, geringe Dosen und dann lieber mehrmals hintereinander behandeln und dann sieht man die ersten Effekte. Also diese Therapie funktioniert bei Leukämien hauptsächlich. Und heute gibt es einen großen Hype für die Entwicklung neuer, noch besserer, noch spezifischer Medikamente. Gibt es hier in Deutschland, aber auch in Großbritannien, in den USA, große Firmen, die sich in die Fahnen geschrieben haben, neue epigenetische Therapien zu entwickeln. Und man hofft, dass da wirklich neue Möglichkeiten der Krebstherapie oder auch der Therapie von anderen Erkrankungen mit erzielt werden kann. Ja, und damit komme ich jetzt zum Ende meines Vortrags. Ich hoffe, dass ich Sie überzeugen konnte, dass epigenetische Veränderungen können Abweichungen von Mendelschen Regeln erklären. Gene können an- oder abgeschaltet werden, egal ob sie da sind, müssen sie nicht unbedingt exprimiert sein. Es gibt in B-Zellen eine drastische Änderung des Epigenoms während der Reifung. Das waren die Arbeiten von Chris Oakes, der zeigen konnte, dass das Epigenom sich massiv verändern kann. Diese Methylierungsveränderungen sind prognostische Biomarker für die CLL. Wir können Vorhersagen treffen für die Behandlung von Patienten. Und kurz habe ich angesprochen, das ist natürlich ein Thema für eine komplett neue Reihe, dass epigenetische Therapien auch ein Erfolgskonzept sein können. Und heute ist es so, dass viele Forscher davon ausgehen, dass es möglicherweise auch eine Kombination geben wird von Immunotherapie und epigenetischer Therapie. Epigenetische Therapie allein möglicherweise nicht so spezifisch ist und sein wird, wie man sich das erhofft, aber vielleicht in Kombination mit anderen Medikamenten zu einem Durchbruch führen kann. Ja, und damit bin ich am Ende. Ich habe viele Daten aus unserem eigenen Labor vorgestellt. Wir arbeiten natürlich in Netzwerken, internationalen Netzwerken zusammen, klinischen Gruppen, bioinformatischen Gruppen. Es gibt heute nicht mehr Aufgaben, die ein einzelner Biologe alleine lösen kann. Wir brauchen Interaktionen zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Und natürlich, was uns ganz besonders freut, ist, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft uns dabei auch unterstützt, finanziell. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich auch für Ihr Interesse hier.
Christoph Plass sprach in der Bayerischen Staatsbibliothek in München über Epigenetik und Krebs vom Ein- und Ausschalten der Gene in einer Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Plass lehrte uns, wie Umwelteinflüsse das Epigenom verändern können, leider auch hin zu bösartigen Erkrankungen. Wo wir jetzt schon so viel gelernt haben, können wir auch morgen noch mal reinhören, oder? Dann gibt's wieder einen Vortrag zur Epigenetik und eine Diskussion mit mehreren Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Einzeldisziplinen.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.